Wir waren zu Besuch. Es ist schon mehrere, ja fast Jahrzehnte her. Und wir gingen so spontan, wir waren noch jung und spontan und gingen spontan vorbei, saßen dort in der Küche, erwarteten irgendwie einen Kaffee oder ein Glas Wasser. Und dann war die Frau plötzlich ganz aufgeregt und ein bisschen außer sich und sie sagte: Ich habe nur die gewöhnliche Guetzli. Ich habe nur gewöhnliche Kekse. Das waren diese Kekse hier, Petit Beurre, oder? Also für mich alles andere als gewöhnlich. Abgesehen davon, was interessieren mich Kekse? Ich habe ja erst gerade vielleicht 2 Stunden vorher zu Mittag gegessen. Also was soll ich schon wieder was essen? Ich war ja noch satt. Aber das war für uns dann, für meine Frau und mich, so wie ein Spruch, den wir immer mal wieder sagten. Einfach nur Gewöhnliches. Ja? Gibt heute nur Gewöhnliches. Und gewöhnlich hat so etwas Negatives. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Leben ist, ob ihr das auch so empfindet. Heute muss ja immer alles anders sein, immer neu, immer verändert, immer das neueste Update aufgespielt und so weiter. Es muss immer was laufen. Und dann ist es mal einfach gewöhnlich. Oder man kommt in den Gottesdienst und singt gewöhnliche Lieder, hört gewöhnliche Predigten. Und dann geht es einem vielleicht so wie diesem jungen Mann, der war vielleicht so im Alter, so um das Konfirmationsalter herum. Wir waren in einer Freizeit mit der Gemeinde und hatten so eine morgendliche Andacht miteinander. Und dann kam er dann zu mir und sagte: André, weißt du, ich habe enorm profitiert von dieser Andacht. Aber jetzt sitzen da ja Leute, die sind 20, 30, 40 Jahre im Glauben. Kann es wirklich sein, dass man das noch nicht weiß, wenn man so lange im Glauben ist? Kann es wirklich sein, dass man immer wieder das Gleiche hören muss? Ja, ihr könnt mal die Eltern selber fragen, wie das ist, oder? Manchmal kommen ja die kleinen Kinder schon im Kids-Treffen und sagen: Hey, die Geschichte kenne ich schon lange. Diese Geschichte kenne ich, das ist schon längst klar. Ganz gewöhnlich. Ich möchte heute eine Lanze brechen für Gewöhnliches. Wir waren in dieser Corona-Zeit mal bei Freunden in Teufen im Appenzellerland und wir sind über die Wasserflut gefahren, wer das kennt dort, Dockenburg. Und als ich so dort diese Strecke hinaufraste mit meinem schnellen Golf und meiner Frau, da habe ich gespürt, wie ich genau weiß, wie ich die Kurven anfahren muss, damit ich sie gut kriege. Nicht zu schnell, aber auch nicht so in so einem Tempo, wo es einem dann das Gesicht einschläft während dem Fahren. Einfach so richtig gut in die Kurve legen, wieder Gas geben im richtigen Moment. Und wir sind diese Strecke so oft gefahren, von Geist ins Zürcher Oberland und wieder zurück. Wir kennen diese Strecke. Wir wissen, wo die gefährlichen Ecken sind, wo ein Rechtsvortritt ist, den man kaum beachtet oder wo manchmal Blitzkästen stehen. Wir kennen die gefährlichen Kreuzungen. Wir wissen, wo die Tempolimiten runtergehen und wo sie wieder raufgehen, außer sie ändern was an der Beschilderung. Und das ist doch gut. Vielleicht kennt ihr das auch, oder? Solche Momente, wo ihr im Auto fahrt und ihr merkt, genau diese Strecke, die kann ich im Schlaf fahren. Ich weiß, wie die Kurve sich neigt. Ich weiß, wie sie gegen das Ende ein bisschen enger ist oder ein bisschen weiter öffnet oder ob es ein bisschen nach rechts abfällt und ich aufpassen muss, dass mich nicht raustreibt. Man weiß es irgendwann. Oder wenn man immer über den Albis fährt, dann weiß man irgendwann mal, wie diese Strecke funktioniert. Ganz gewöhnlich. Gewöhnliche Sachen, wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann erleichtert einem das Leben, weil man nicht darüber nachdenken muss. Gewöhnung ist auch etwas extrem Nützliches oder Nötiges. Dieser Text, Larissa hat ihn schon gelesen, ich lese ihn euch nochmals vor. Und du sollst sie deinen Kindern, und gemeint sind die Gesetze, ist nicht ganz der ganze Text, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Nicht an die Wände übrigens, wir hatten ja auch mal einen Spruch hier, die Wände sind nicht erwähnt. Draußen soll man sehen, offensichtlich, wenn man reinkommt. Ja, es ist hier ein starker Aufruf, schärft es euren Kindern ein. Lehrt sie, in dem zu leben, was wichtig ist für sie. Es braucht Gewöhnung dazu. Man denkt manchmal, und früher ist mir das noch viel öfters passiert als heute, ja, wenn ich etwas erklärt habe, dann ist es klar. Ich habe meiner Frau sicher jahrelang American Football erklärt, bis sie es verstanden hat. Gut, am Anfang wollte sie auch nicht. Es braucht Zeit, um etwas zu lernen. Man muss es sich zu Herzen nehmen. Man muss sich darauf einlassen. Und wenn man es da mal weiß, hat man es noch nicht richtig gelernt. Sondern erst, wenn man es anwendet, wenn man es auch wirklich tut. Und darum hat Gott seinem Volk gesagt, macht euch Merkzeichen. Bindet es euch auf die Hand zwischen die Sterne. In diesen Kästchen drin hat es Gottes Wort, damit es immer präsent ist, vor Augen ist sozusagen und nahe bei der Hand ist, damit die Hand das tut, was Gott gefällt. Und ich habe überlegt, wie könnte das für uns aussehen? Ich habe letzt oder vor 2 oder 3 Wochen schon mal ein kleines Beispiel gesagt. Und wir könnten zum Beispiel aus dem Bett aufstehen und auf der Bettkante kurz sitzen bleiben, in die Schuhe reinschlüpfen, also in die Finken. Pantoffeln auf Deutsch, genau, das Wort suchen. Pantoffeln und können sagen, Herr, heute angetan an den Füßen mit der Bereitschaft, dein Evangelium zu verkünden. Und dann können wir aufstehen und könnten unser Pyjama abziehen und unser Hemd anziehen oder wie ich es oft mache, ein T-Shirt. Angetan, Herr Jesus, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und so weiter. Und man könnte dann aus der Tür rausgehen und wenn man rausgeht, sich nochmal schnell umdrehen und sagen, Herr, und du bleibst hier und wachst über meine Familie und über meine Kinder, wenn ich weg bin. Und dann auf dem Weg, wenn man zum Beispiel von hier zum Bahnhof geht, könnte man sagen, Herr, ich bin auf dem Weg und dieser Weg ist dein Weg. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich will auf diesem Weg mit dir gehen. Wenn du irgendwo reinkommst, den Frieden Gottes ins Haus hineintragen und sagen, ich bin ein Mann des Friedens und ich bringe Frieden diesem Haus. Und wenn wir so leben und Gottes Wort und auch diese Aufforderungen, wie wir leben sollen, in unseren Alltag integrieren, dann wird es plötzlich etwas ganz Normales. Am Anfang ist es vielleicht noch ein wenig seltsam, ein wenig fremd, oder? Ich würde jetzt auch nicht bei jedem Haus, wo ich reingehe, so offiziell sagen, und ich bringe den Frieden Gottes mit. Das kommt vielleicht komisch, aber man kann es ja so ganz leise für sich sagen. Herr, hier, wenn man die Türglocke drückt, oder geht es ja meistens eine Zeit lang, bis jemand kommt, außer er ist in der Tür gestanden, aufgemacht, oder? Und in dieser Zeit, Herr, ich bringe den Frieden in dieses Haus. Den Kindern einschärfen, für sich selber so Merkzeichen machen. Gott hat noch mehr solche Hilfen uns gegeben. Eine weitere Hilfe sind diese vielen Feste, die Israeliten hatten. Sie sind immer zusammengekommen und haben immer wieder daran gedacht, wir sind Fremde gewesen und wir sind aus Ägypten herausgerettet worden und das war etwas Großartiges. Und sie sind zusammengekommen, immer wieder in Jerusalem, haben gedankt, gesagt, danke für diese wunderbare Ernte. Und dann haben sie gefestet. Es war ihnen bewusst, wir müssen immer wieder darüber nachdenken, was habe ich empfangen. Aber dazu mehr dann in einer Serie über das Thema Danken. Ich möchte euch etwas vorlesen aus einem Buch, das ich heute ganz neu in die Bibliothek einfügen werde. Also ich habe das natürlich mit Larissa abgesprochen. Ihr wisst ja, wir haben hinter Bücher, die kann man ausleihen. Wenn ihr selber gute Bücher habt, die ihr gerne anderen Leuten zugänglich macht, dann könnt ihr so einen Zettel ausfüllen. Wir sind auch hinten. Und könnt sie dann dort in den weißen Korb legen, der am Boden ist. Und Larissa wird dann entscheiden, ob euer Buch gut genug ist oder nicht. Ist so, oder? Endlich. Ja, Larissa ist natürlich lieb, oder? Ich weiß, sie hat, glaube ich, kein Buch abgelehnt. Ein kurzer Ausschnitt aus diesem Buch zum Thema Gesetzlichkeit. Sie hatte ihn schon wieder geküsst. Fast exakt um die gleiche Zeit wie gestern, um 6.17 Uhr. Er hatte sich gerade rasiert, da war sie ins Bad gekommen und schon hatte sie ihn geküsst. So wie gestern, wie vorgestern, wie in der letzten Woche, wenn er ganz genau darüber nachdenkt, dachte, war das schon seit ihrer Hochzeit so. Und die war inzwischen 39 Jahre her. Jürgen begann sich Sorgen zu machen um seine Frau, ob man diese Regelmäßigkeit nicht besser Gesetzlichkeit nennen sollte. Dass Gesetzlichkeit schädlich war, wusste er schon seit er im Jugendkreis war. Bisher hatte er keinen Grund gesehen, seine Meinung zu ändern. Er hatte sogar ein paar Christen kennengelernt, die er ihrer Gesetzlichkeit wegen für dringend therapiebedürftig hielt. Und nun seine Frau. Ob seine Frau auch eine Therapie brauchte? Es gibt gute Gewohnheiten. Liebe Frauen, küsst uns so viele wollt. Also nur meine Frau, mich, nicht alle. Das habe ich gar nicht so gern. Liebe Männer, sagt euren Frauen, so oft ihr daran denkt, dass ihr sie liebt. Drückt sie, sagt ihr, wie gut sie kocht, wie toll das es ist, dass die Kleider gewaschen sind. Also ihr wascht sie selber, dann kann eure Frau das euch sagen. Die Aufgabenteilung ist ja heute sehr unterschiedlich. Sagt euch diese guten Dinge. Und man wird ja nicht müde, oder? Als Mann wird man nicht müde, wenn die Frau kommt und sagt, hey, das hast du so gut gemacht. Oder wenn ich manchmal so ganz kleine Dinge tue, irgendwo eine Lampe auswechseln oder irgend sonst was. Super gemacht, André. Dann merke ich, sie sieht mich. Sie sieht, was ich tue. Und das tut mir immer wieder gut. Das kann sie mir auch mehrmals sagen. Ich habe auch schon gesagt, du, für das hast du dich schon bedankt. Ich habe die Geschirrwaschmaschine haben wir gestern Abend zusammen ausgeräumt. Du musst mir nicht dafür danken, du warst auch dabei. Aber es tut trotzdem gut. Es ist gut, wenn wir uns sehen und uns sagen, was gut und schön ist aneinander. Das ist etwas Regelmäßiges. Und es kann sehr gewöhnlich werden, immer zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber wenn es von Herzen kommt, ist es Balsam für die Seele. Darum, es ist etwas Schönes, wenn man gute Gewohnheiten hat. Und auch Jesus Christus hatte Gewohnheiten. Und ich möchte euch mal bitten, dass ihr sucht, was für Gewohnheiten hatte Jesus hier in diesem Text. Und ich verrate euch etwas, es sind zwei, nicht nur die offensichtliche. Welche Gewohnheit hatte Jesus Christus? Hier lesen, bitte. Er?
Er stand auf,
um zu lesen. Das ist eine jüdische Tradition. Oder man hört Gottes Wort, oder man liest Gottes Wort nicht einfach so im Sofa. Sondern man steht auf und gibt Gott die Ehre, es ist Gottes Wort. Es war klar, wenn er aufstand, dann wollte er lesen und es war auch klar, er liest Gottes Wort nicht im Sitzen. Als er sich setzte, da lehrte er das Volk, aber Gottes Wort wird im Stehen gelesen. Eine sehr gute Beobachtung. Das wäre die zweite, die weniger offensichtliche gewesen. Er ging am Sabbattag in die Synagoge, nach seiner Gewohnheit. Jetzt könnte man ja denken, hat das Jesus Christus nötig, in den Gottesdienst zu gehen, in den Synagogen-Gottesdienst? Synagoge als der Ort, in dem Gottes Wort gelesen wird, in dem die frommen, die gläubigen Menschen zusammenkommen, um auf Gott zu hören, hatte Jesus das nötig? Offensichtlich. Das war seine Gewohnheit. Ich habe hier die zwei Gewohnheiten markiert. Und dann ist mir aufgefallen, das hat Paulus auch gemacht. Nach seiner Gewohnheit, aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Auch der Apostel Paulus hatte diese Gewohnheit, dass er am Sabbattag in die Synagoge ging, weil er dort die Leute traf, die Gott ehren wollten, die Gott liebten, die ein Herz hatten für Gott und sein Wort. Ist das ihnen langweilig geworden? Vielleicht. Also in Paulus vermutlich nicht, oder? Aber wird es uns manchmal langweilig, immer wieder Gottes Wort zu hören, immer wieder zusammenzukommen? Warum kamen die, Sabbat, wisst ihr, ist Samstag, oder? Warum kamen die am Sabbat zusammen und nicht am Sonntag wie wir? Oder umgekehrt gefragt, warum kommen wir am Sonntag zusammen? Weiß das jemand? Und nicht am Sabbat?
Also, Osten ist die Auferstehung, die hat dann am Sonntag stattgefunden.
Genau. Wir feiern.
Seitdem feiern die Christen den sogenannten Sabbat.
Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, wenn wir zusammen sind als gläubige Christen, dann feiern wir, dass Christus aus den Toten auferstanden ist. Und wir gedenken oder wir stellen uns in die Reihe all dieser Christen, die miterlebt haben. Damals an Apostelgeschichte, ziemlich am Anfang und auch Lukas-Evangelium am Ende, die miterlebt haben, wie Jesus an diesem Tag mitten unter ihnen war. Mitten in ihre Gemeinschaft hineinkam und da waren wir feiern, Christus, den gegenwärtigen Herrn, wenn wir zusammenkommen. Wir feiern nicht uns selbst, wir feiern nicht unsere Lieder, wir feiern Christus, der mitten unter uns ist und uns begegnen will in diesen Zeiten. Es gibt noch wenige Christen, die auch Sabbat feiern, aber das ist ein anderes Thema, das können wir dann mal im Unterricht besprechen. Wir feiern übrigens, das wissen auch viele nicht, wir feiern den ersten Tag der Woche. Habt ihr gewusst, dass Sonntag der erste Tag der Woche ist? In den meisten Kalendern ist das der letzte, ist euch schon aufgefallen? Oder? Der Gedanke ist, ich finde das so toll. Wir Christen, wir fangen die Woche an mit Ausruhen. Oder? Wir lehnen zuerst mal zurück. Und erst nachdem wir ausgeruht haben, fangen wir an zu arbeiten und machen unser Tagwerk und so weiter. Wir Christen, wir fangen an mit Ausruhen. Die Israeliten hatten gearbeitet und dann nach Schöpfungsordnung den Sabbat gefeiert am Tag, an dem Gott ruhte. Wir feiern am ersten Tag der Woche, weil etwas Neues, Neues Testament, oder weil etwas Neues angefangen hat. Aber das nur so nebenbei. Ja, Jesus macht es gewohnheitsmäßig, Paulus macht es gewohnheitsmäßig, zusammenkommen und da haben wir uns gedacht, ja, wer sind wir, dass wir das nicht machen? Ich lerne immer gern vom Besten. Das ist eine Gemeinde in Denia. Wir planen unsere Ferienreise in der Regel so, dass wir am Sonntag hier in den Gottesdienst gehen dürfen, weil es uns wichtig ist. Das ist eine Gemeinde in Roquetas. Ihr seht, der Altersdurchschnitt ist, wir senken ihn jeweils durch unsere Anwesenheit. Auch in Roquetas del Mar, sehr südlich bei Almeria herum, ist eine Gemeinde von deutschen Christen, so deutsch geprägte Christen. Dort gehen wir auch hin, fühlen uns nicht immer gleich angenommen oder wohl, aber das ist eigentlich Wurst, wir gehen dann einfach mal hin. Und wenn gar nichts geht, wenn wir irgendwo in der Pampa draußen sind, dann habe ich immer so eine Videopredigt, 1, 2, 3 Videopredigten bereit und dann schauen wir eine Videopredigt zusammen und sprechen darüber. Uns ist wichtig, dass der Sonntag Sonntag ist, dass wir an diesem Tag uns bewusst sind, es ist nicht wie jeder andere, auch wenn wir Ferien haben. Ja, wenn es Paulus macht, wenn es Jesus macht, wer bin ich, dass ich es anders machen sollte? Kennt ihr noch andere Gewohnheiten, die Jesus so hatte in seinem Alltag? Wer kennt? Ja. Ihr seid unheimlich wach heute Morgen. Ich kann die Frage nicht mal zweimal stellen. Kommt schon die Antwort. Ja, er ging vor Tagesanbruch raus, um zu beten. Es gibt viele Stellen, die deutlich machen, dass Jesus, bevor er etwas Wichtiges tat, zuerst betete. Also er betete vor großen Anlässen. Und das Zweite, das du erwähnt hast, dass er auf den Berg ging, er betete auch oftmals nach großen Anlässen. Zum Beispiel diese Geschichte, als er 5000 speiste auf der anderen Seite des See Genezareth, oder ein Riesenerfolg. Sie waren alle begeistert, sie wollten ihn zum König machen und er entzog sich ihnen und ging auf den Berg und betete. Manchmal ist es wichtiger, dass wir im Höhenflug wieder Bodenhaftung kriegen, als dass wir abheben. Oder wenn wir beten, dass wir wieder Bodenhaftung kriegen, dass Gott uns wieder zeigt, was wirklich wichtig ist und was nicht. Jesus hatte die Gewohnheit zu beten. Welche Gewohnheiten hatte er noch? Brot brechen und es segnen, das war so immer, wenn sie gegessen haben, war diese Dankbarkeit in seinem Leben auch der Grund, warum viele Christen vor dem Essen beten. Vielen Dank. Genau. Ja. Ja. Er hat viel gewusst, auswendig gelernt oder auswendig gewusst aus dem Wort Gottes, weil er es auch von klein auf lehrte, oder? Als wie war er 12-jährig, als er im Tempel verloren ging, beziehungsweise die Eltern ihn suchen mussten. Er ging ja nicht verloren. Er war dort, wo er hingehörte.
Ja. Also seine Gewohnheiten sind auch das mosaische Gesetz. Mhm.
Ja, genau. Ja. Ja, er hat sich wieder zurückgeführt, oder? Genau. Das ist mehr so vielleicht Lehrinhalt. Etwas, wo er gewohnheitsmäßig hinging, das war der Garten Gethsemane. Darum haben sie ihn auch dort gefunden, als er gefasst wurde, gefangen genommen wurde. Da heißt es an dieser Stelle, gewohnheitsmäßig ging er, wenn er in Jerusalem war, dorthin, um dort zu beten, vielleicht sogar zum Übernachten. Jesus hatte auch die Gewohnheit, dass er sich ganz und gar dem Vater unterordnet. Das kommt immer mal wieder, oder? Was uns gewohnt ist, über das reden wir. Das sagen wir immer wieder. Jesus sagt immer wieder, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Ich bin nicht gekommen, um mich zu verwirklichen, sondern ich will den Plan Gottes verwirklichen. Wer mich hört, der hört nicht mich, sondern er hört den Vater. Denn ich tue nicht meinen Willen, sondern seinen Willen. Das war ihm alles sehr wichtig, ganz klarzustellen, wer der Chef ist. Gewohnheiten. Gewohnheiten müssen wir, und damit zum letzten Punkt, Gewohnheiten müssen oder sollen wir einüben. Gewohnheiten fliegen uns nicht zu. Also üble Gewohnheiten schon, oder? Also du kannst, ich weiß gar nicht, wie war das damals? Vielleicht 3, 4, 5, 6 Zigaretten rauchen und kannst schon süchtig sein. Vielleicht braucht es auch mehr, also jetzt nicht mehr vom Gefühl her, oder? Dann muss es immer sein. Oder du kannst dir angewöhnen, zum Beispiel, das haben wir unseren Enkel gerade jetzt vor kurzem abgewöhnt, dass man zur Tür reinkommt und seine Kleider einfach auf den Boden wirft, die Jacken, oder? Und das ist schwierig, solche Dinge wieder wegzukriegen. Meine Frau hat mir schon ganz vieles abgewöhnt, damit ich ein bisschen zivilisierter daherkomme. Also nicht äußerlich, sondern innerlich. Man muss es einüben. Und einüben heißt, du musst etwas eine Zeit lang tun, damit es in deinem Leben wirklich einen Halt hat, einen Grund hat. Und das ist so völlig normal, dass wir Gewohnheiten haben. Viele haben die Gewohnheit, dass wenn sie ein bisschen Zeit haben, gerade ihr Handy nach vorne nehmen. Oder? Das ist so eine Gewohnheit zum Beispiel. Obwohl man genau weiß, es ist nichts drauf, man muss trotzdem schnell drauf schauen. Oder? Das ist so. Und dann sieht man, dass nichts drauf ist, ist frustriert, weil er niemand lieb hat, weil er niemand eine Nachricht geschrieben hat. Aber dann ist man selber schuld, weil es macht ja Piep oder irgendwie ein anderes Geräusch. Wenn eine Nachricht reinkommt, dann weiß man es ja, also muss man sich gar nicht frustrieren selber. Es gibt viele Gewohnheiten. Gewohnheiten, die gut sind, die musst du dir richtiggehend antrainieren. Und das ist so ein Rhythmus des Lebens. Ich habe darum hier das Herz drauf gemacht, weil unser Leben ist immer ein rhythmisches Dasein. Es ist zum Beispiel faszinierend, dass nicht nur das Herz einen Rhythmus hat, auch unser Darm hat einen Rhythmus, und wenn der nicht mehr funktioniert, haben wir Verstopfungen. Also auch das geht nach Rhythmus, oder? Darum ist Musik auch etwas sehr Wunderbares, und Bass spielen sowieso, weil es rhythmisch ist. Es hat Rhythmus, wenn wir einatmen und wenn wir ausatmen. Wir haben den Rhythmus, dass wir aufstehen und in den Tag gehen und uns wieder niederlegen und schlafen. Unser Leben ist geprägt von Gewohnheiten. Und wir gehen in der Regel viel mehr mit Gewohnheiten um, als uns bewusst ist. Und darum ist es wichtig, dass wir überlegen, was wollen wir wirklich in unserem Leben haben und was nicht. Und wo kann ich neue Gewohnheiten in meinen Alltag einbauen? Das geistliche Leben ist auch ein Leben mit einem Rhythmus. Du atmest ein und hörst Gottes Wort und lässt es zu dir sprechen, und du atmest aus und betest. Ich möchte euch zeigen, damit es ein bisschen praktisch wird zum Schluss, wie das bei mir zum Beispiel an einem Sonntagmorgen aussieht. An einem Sonntagmorgen, da stehe ich auf. Wenn ich stinke, dann dusche ich, was meistens der Fall ist. Dann trinke ich einen Kaffee, also vor allem im Sommer, dann trinke ich einen Kaffee und lese die Losung, da gehe ich nachher noch darauf ein, was das ist. Dann gehe ich hier runter und predige die Predigt durch und arbeite nochmal an der Präsentation und hoffe, dass da die Bildtechnik die richtige erwischt. Und dann wird gebetet, dann bete ich hier unten, und zwar bete ich in der Regel nach diesem Muster der Gebetshaltung, und auch etwas fast ein bisschen Gesetzliches, aber ich liebe es. Das ist so eine Art zum Beten, indem man mit dem ganzen Körper betet. Ich habe das mal eingeübt mit denen, die damals da waren, vom hauptverantwortlichen Treffen, etwa vor 2 Jahren, denke ich, war das. Es geht darum, dass man zuerst das ablädt, was einem belastet, dann sein Leben hingibt in der Stille, dann ausatmet und sagt, was für Anliegen das man hat, und dann in einer Zeit des Lobpreises und Gebetes Gott einfach auch ehrt. Ist sehr entlastend. Meine Frau hat auch schon gesagt, oder auch andere Leute haben schon gesagt, ist ein bisschen wie Frühturnen. Nun ja, wer sich dafür interessiert, ich habe draußen diese Blätter, und ich lerne euch das auch gern, wenn es euch wirklich mal interessiert. Dann lüfte ich den Gottesdienstraum, das ist jetzt besonders wichtig, und dann bin ich manchmal frustriert, wenn die Leute kommen und sagen, könnt ihr eigentlich nicht lüften da innen? Ja, ich bin schon seit 6 Uhr auf und habe gelüftet, aber nun gut. Dann gehe ich hoch und vielleicht bete ich nochmals mit Katharina, oder wir schwatzen ein paar Dinge, sie fragt mich, wie es geht, ich trinke vielleicht noch ein Glas Wasser, dann mache ich mich ausgefertigt, also so, aufhübschen, oder heißt das für die Frauen, aber mir nützt das nicht so viel, da mache ich nur sehr wenig. Und etwa um 9 Uhr, heute zum Beispiel 8.45 Uhr, aber etwa um 9 Uhr bin ich dann da, und dann kommen die ersten Leute, und dann bereiten wir den Gottesdienst miteinander vor. Das ist mein Morgenritual an einem Sonntagmorgen. Und das tut mir gut, weil es mir eine Sicherheit gibt. Unser Alltag, ich sage jetzt da unser Alltag, weil wir unseren Alltag miteinander starten, da stehen wir miteinander auf, duschen tun wir nicht miteinander, aber manchmal duschen wir dann, dann lesen wir die Losung, und ich weiß nicht, ob ihr die Losung kennt, das ist sowas Tolles. Da hat es hier oben immer einen Vers aus dem Alten Testament, das ist eigentlich die Losung, und dann hat es unten halt den Lehrtext. Und wir sind auf diese Losung gestoßen, damals, als unsere Tochter in einem schwierigen Alter war und wir nicht mehr ganz so sicher waren, liest sie eigentlich noch Bibel oder nicht. Es war uns aber wichtig, dass sie Bibelwort zu Gemüte kriegt. Und da haben wir uns irgendwann mal überlegt, ja, wir können auch nicht mit ihr hinsitzen und die Bibellese machen. Das gurkt sie an. Und all die Versuche, die ich in diese Richtung gestartet habe, da war ich so tollpatschig und klobig, das hat nicht richtig funktioniert. Vielleicht war das auch so ein Vater-Tochter-Ding. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, wir essen gemeinsam Frühstück. Und das Erste, was wir machen, wenn wir Frühstück essen und wenn wir am Tisch sitzen, wir schlagen die Losung auf, lesen 2 Bibelworte Und unsere Tochter hat eine Dosis Bibel gekriegt jeden Tag. Heute hat sie selber eine Losung, so nebenbei gesagt. Und wir haben gemerkt, dass es auch uns gut tut. Wir ziehen das durch bis heute, einfach nicht mehr im Buch, heute mit einem App auf dem Handy. Dann gehen wir hoch, dann machen wir uns ausgefertigt, also ich zumindest, dann gehen wir hoch und lesen gemeinsam diesen Text. Das ist ein fortlaufender Text hier. Ist zurzeit nicht Judas, sondern zurzeit ist gerade Micha dran. Vorher war die Geschichte mit Elia und so, also die Baalspriester da niedermetzelte und so weiter. Und dann beten wir und seit etwa 2 Jahren, schätze ich, ich habe so ein schlechtes Zeitgedächtnis, lernen wir Psalmen miteinander auswendig. Wir haben damals mit dem Psalm 103 angefangen und dann gemerkt, wir wollen das weiterziehen, sind jetzt haben bei 1 angefangen, sind jetzt bei Psalm 7. Wir können knapp die ersten 5 Verse vermutlich etwa. Genau. Und da lernen wir diese Psalmen auswendig und schaffen uns so einen Schatz in unseren Herzen von Gottes Wort. So sieht mein Tagesanfang aus. Ich komme zum Schluss. Jesus hatte Gewohnheiten, die ihm geistlich Sicherheit und Halt gaben. Paulus hatte Gewohnheiten, die sich in seinem Leben, in seinem Alltag, in seinem evangelistischen Dasein bewährt hatten. Und ich möchte dich fragen, hast du auch geistliche Gewohnheiten? Dinge, die du immer wieder machst, die dir in Fleisch und Blut übergegangen sind? Manchmal denken wir, es muss alles immer neu, fackig und total lässig sein. Aber letztlich prägen uns die Gewohnheiten viel stärker als so momentane Lichtblitze, die wir im Leben haben. Wenn du möchtest, dass du irgendwann mal den New York Marathon oder einen Marathon, ich weiß nicht, Berlin hat vermutlich auch einen Marathon laufen kannst, da musst du das nicht überlegen und denken, ich probiere es jetzt einfach mal, sondern musst du darauf hinarbeiten. Wenn du geistlich fit werden willst, dann musst du Schritte tun, damit das geschieht. Und solche Gewöhnungsdinge sind solche Schritte. Das Gute angewöhnen und das Schlechte aus dem Leben entfernen, das heißt wachsen im Glauben. Und ich wünsche dir, dass du das kannst und dass Gewohnheiten für dich nicht mehr etwas Stinkiges, Altes sind, sondern etwas Gutes, Schönes, Erfrischendes, so wie es erfrischend ist, jeden Tag die Zähne zu putzen.